Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ich habe euch mal vor einigen Wochen eine Hausaufgabe gegeben. Jetzt muss ich mal geschwind fragen, ob die jemand erfüllt hat. Weiß eigentlich jemand noch diese Hausaufgabe? Ah, hier, ich wiederhole es mal. Ich habe mal gesagt, hier, da ging es um Gemeinschaft auch. Lade doch mal jemand ein in die nächste, keine Ahnung, was ich gesagt habe, 6 Wochen, 2 Monate, der noch nie bei euch zu Hause war. Mal andere Geschichten noch mal zu hören, andere Beziehungen mal zu knüpfen. Doch, hat es jemand gemacht? Okay, ich merke, ich muss in meiner Autorität, wenn ich was aufgebe, das wäre jetzt, wenn ein Lehrer gell, in der Schule, dann habt ihr eure Hausis gemacht, 70-80% nicht. Es war einfach nur Ermutigung und wir werden es jetzt am Dienstag machen. Katrin und ich wird jemand zu uns zum Frühstück kommen, der noch nie bei uns war. Und da freuen wir uns einfach auch schon drauf. Ihr Lieben, meine Themen der letzten Wochen, ihr habt es hier eigentlich im Grunde genommen drin. Für die, die nicht regelmäßig da waren oder heute zum ersten Mal auch da sind, ich möchte es ganz kurz nochmal auch wiederholen und dann die zwei Dinge zusammenführen. Das hat mich dann in der Vorbereitung wirklich begeistert. Es ging in diesen ersten Zeiten, so, wo ich von Israel wieder im Juni zurückgekommen bin, um das Thema dynamische Gemeinschaft. Was heißt es, als Gemeinschaft miteinander unterwegs zu sein? Eine Gemeinschaft, wo Leben drin ist, wo nicht Langeweile ist, sondern eine Gemeinschaft, die uns weiterbringt, die vorangeht, wo Gott sich verherrlicht. Eine dynamische Gemeinschaft, habe ich damals gesagt, die ehrt Gott. Die hat Kraft nach außen und sie hat Power, uns auch selber zu verändern. Und dann ging es die letzten 2-3 Mal, ging es um die letzte Zeit um diesen, wenn ihr euch erinnert, da hatte ich so einen Stab manchmal hier vorne, da ging es um diese Kühnheit. Ein bisschen zurückblickend auch immer war das auf die Gemeindefreizeit, die wir mit Stefan Vater Anfang Juli hatten, wo es darum geht, hey, Gott hat uns ein Mandat gegeben, in dieser Welt zu wirken und diese Welt mit auch zu verändern. Und als ich da jetzt nochmal die Woche drüber nachgedacht habe, bevor ich jetzt, nächste Sonntage werden auch andere Geschwister predigen und so für mich jetzt nochmal jetzt da so ein Break auch zu machen, so, und habe ich gedacht, hey, wie genial ist denn das, dass die zwei Sachen zusammengehören. Dynamische Gemeinschaft als Motor von Kühnheit. Meine These ist, die ich mit euch heute beleuchten möchte, wo dynamische Gemeinschaft gelebt wird, da entwickelt sich Kühnheit. Das ist so meine These für heute, für diesen Gottesdienst, dass das unmittelbar zusammengehört, dass dort, wo diese Gemeinschaft da ist, und ich habe sie mal so ja definiert gehabt, vielleicht erinnert ihr euch noch diesen Vers, das war so aus dem Thessalonikerbrief, wo Paulus sagt an die Thessaloniker, wir haben euch so sehr geliebt, spricht er. Das ist so, wie er Beziehung auch sieht, dass wir euch nicht nur Gottes gute Botschaft brachten, sondern auch unser eigenes Leben mit euch geteilt haben. Den Vers habt ihr jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal gehört in den letzten Wochen. Aber das ist ein Sinnbild für diese dynamische Gemeinschaft, wo Paulus zum Ausdruck bringt, es geht darum, er sagt, ich habe euch so sehr geliebt. Hey, da ist eine Herzenszuwendung da. Das ist nicht nur hier auf der Kopfschiene, sondern eine Herzenszuwendung. Und wo es heißt, wir haben Leben miteinander geteilt. Wir haben Wissen voneinander. Wir teilen die Dinge. Das sagt der Paulus an einer anderen Stelle. Freut euch, wenn einer sich freut, sollen alle sich mitfreuen. Wenn einer leidet, leiden alle anderen auch mit. Das macht Gemeinschaft letztendlich aus. Und dann war diese Ermutigung und diese Frage auch in der Größe von Gemeinde, wie manifestiert sich das? Wie kann das konkret werden? Wo wir gesagt haben, wir müssen uns immer wieder auch in Kleingruppen, in Hauskreisen oder in anderen Formen von Gemeinschaft auch miteinander auch treffen. Dynamische Gemeinschaft heißt, ich habe mal gesagt, so für mich, das sind dynamische Gemeinschaft, das sind Bewegte, die etwas bewegen. Dynamische Gemeinschaft, Bewegte, ich muss immer innerlich bewegt sein. Das ist so mein Kern. Wenn mich jemand auch fragen würde, Günther, was zählt für dich besonders in deinem Glaubensleben? Dann ist es dieses dieses Leidenschaft, dieses Bewegtsein, vom Herz her berührt sein, das macht für mich Glaube aus. Das heißt nicht, dass ihr denkt, bei mir ist das immer auf diesem Top-Level. Da gibt es auch Phasen, rauf und runter, aber eigentlich dynamische Gemeinschaft. Ich bin bewegt und weil ich bewegt bin, motiviert es mich, auch andere Dinge, Umstände zum Beispiel auch zu bewegen. Die Art, wie wir Gemeinschaft leben, das sind wir alle miteinander verantwortlich. Und da bitte ich euch, einfach immer wieder zu überlegen und sagen, was ist mein Part dabei, dass so eine Art, so eine dynamische Gemeinschaft tatsächlich konkret wird, auch in der EFG Kirchheim. Und jetzt eben diese Frage, was hat Gemeinschaft, diese Art von Gemeinschaft mit Kühnheit zu tun? Da werde ich nachher vor allem einen Bibelabschnitt bringen, wo wir das, finde ich, auf eine ganz geniale Weise auch sehen. Ich möchte noch mal ganz kurz zur Definition von Kühnheit. Ich weiß nicht, wie ihr Kühnheit definieren würdet. Hier ist noch mal dieses Bild von dem Stab. Das hat so symbolisch gehabt, habe ich ein paar Mal ausgeführt. Kühnheit, einen Stab zu erheben, das war in biblisch gesehen ist der Stab ein Zeichen von Autorität, von Kraft, von Gott geschenkte Autorität. Wie würdet ihr Kühnheit definieren? Ich habe mal bei, wie man es halt so macht, Wikipedia nachgeguckt. Und da war interessant, diese drei Worte, ich lese euch mal das kurz vor. Da heißt es, wagemutig, beherzt, auch verwegen. Und dann heißt es weiter, da gibt es so ein, was es alles als Forscher gibt, ein Wagnisforscher, Warwitz heißt er, der hat es bezeichnet, Kühnheit als eine vorwärtsdrängende Form von Mut, wie sich es vor allem auch in der Kriegergesellschaft etabliert hat. Das ist mehr, Kühnheit ist ursprünglich eine Krieger- und Kämpfertugend. Also diese drei Worte, die hier stehen, wagemutig, beherzt und vorwärtsdrängend. Kühnheit hat etwas mit dem zu tun, zu sagen, ich gehe mal ein Wagnis ein und weiß noch nicht genau, was draus wird. Ich bete jetzt einfach für diesen in dieser Situation und mache mir nicht schon 1000 Gedanken drüber, was wird sein, wenn es vielleicht nicht passiert. Es ist ein Wagnis einzugehen. Jedes Mal, wenn wir für Menschen beten in schwierige Situationen, ist es ein Wagnis einzugehen, weil es was von Vertrauen hat. Oder wenn du ein Wagnis eingehst, wo du merkst, ich mit meiner Kraft, ich greife das zu kurz, aber ich gehe diesen Weg einfach auch, gehe diesen Weg auch weiter. Leute, Menschen, die in dieser Welt etwas bewegt haben, das waren oft Leute, da war im Vorfeld noch nicht sicher, ob sie Erfolg hatten, sondern das waren Leute, die bereit waren, auch mal ein Wagnis einzugehen. Das ist ein Teil von Kühnheit. Und dann dieses Beherztsein, das ist der Ausdruck von, da ist mein ganzes Sein mit drin. Kühnheit hat nie nur etwas mit, das ist so eine Eigenschaft, ja, so eine von ganz vielen, sondern Kühnheit, es gefällt mir, hat was mit Beherztsein zu tun. Also bin ich als ganzer Mensch mitgefragt. Und dann auch eben dieses Vorwärtsdrängend, dass wir sagen, wir lassen uns nicht zurückdrängen, sondern wir gehen die Dinge an. Haben wir eine Berufung, kühn zu sein? Leute, über das müssen wir uns schon noch mal klar werden. Haben wir eine Berufung, kühn zu sein? In diesem Sinne, wagemutig, beherzt. Habt ihr da ein Ja? Sind wir da dazu berufen? Also wenn ich jetzt vor dem Traualtar stehe würde mit euch, dann wäre mir das zu wenig, dieses Jahr. Haben wir eine Berufung, kühn zu sein? Ich würde sagen, absolut ja. Leute, es gibt so oft diesen Ausdruck, fürchtet euch nicht, steht oft in der Bibel, oder? Positiv, also das ist ein, was wir nicht sein sollten. Eigentlich müssen wir da immer in Klammer dann sagen, sei kühn. Also immer wenn du jetzt liest in deiner Bibel, fürchte dich nicht, steht immer eigentlich in Klammer, sei kühn. Lass dich nicht erschrecken. Das ist der Aufruf, der hier geschieht. Lasst euch nicht einschüchtern. Manche von uns kennen die ersten Verse im Josua-Buch. Darum, das meine ich, Gott will in uns, da geht es nicht um geistliche nur Überflieger, sondern er will in uns etwas etablieren, was tief gegründet ist im Vertrauen auf ihn. Darüber habe ich vor 2 Wochen auch noch mal gesprochen. Die ersten 9 Verse im Josua-Buch, worum geht es da? In den ersten Versen im Josua-Buch ist die Situation, dass eben Mose gestorben ist. Josua ist jetzt der neue Leiter dieses harmonischen, geschmeidigen Volkes Israel. Und jetzt steht er vor der Aufgabe. Mose hatte die Aufgabe, es war auch heftig, die rauszuführen, aber dann sind sie 40 Jahre so ein bisschen in der Wüste umhergewandert. Jetzt gilt es, das verheißene Land einzunehmen. Und Mose war die Führerfigur, er war der Leiter, er war der, auf den alle geschaut haben. Josua war sein Novize, Josua war der, der von ihm gelernt hat. Ja, das war er. Und jetzt ist Mose nicht mehr da und Gott gibt ihm jetzt den eigentlichen Auftrag. Und dann lesen, ihr müsst es mal lesen, 9 Verse lang, bevor irgendetwas kommt, macht Gott nichts anderes, als zu sagen, Josua, sei kühn. Ein Vers, den bringe ich gleich noch, genau. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig und fürchte dich nicht, da kommt es auch mit fürchte nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Hier sagt Gott zu Josua, Josua, habe ich dir nicht gesagt? Das ist ein Erinnerungsruf. Wahrscheinlich hat, wenn er das doch sagt, dann hat er es ihm wahrscheinlich nicht das erste Mal gesagt, oder? Dann hat er ihm das wahrscheinlich schon öfters gesagt. Habe ich dir nicht geboten? Habe ich es dir nicht schon 5-mal gesagt? Sagen wir manchmal auch unseren Kindern, jetzt habe ich es dir doch schon 10-mal gesagt. Oder die Ehefrau, im Ehemann, was auch immer. Jetzt habe ich es dir doch schon, warum vergisst du das immer wieder? Gott ist es für Josua das Wichtigste, dass er am Anfang seines Dienstes es nicht vergisst und sagt, sei stark und mutig. Und dann kommt aber, denn darin ist es begründet. Nicht Josua, weil du jetzt der Chefstratege bist, weil du dir Muckis im Fitnessstudio angetrainiert hast, nicht wegen dem, sondern denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Das sagt hier Gott zu ihm. Das ist diese, wo ich vor zwei Wochen gepredigt habe, eine Kühnheit, die gegründet ist in der Abhängigkeit zu Gott. Und dann dieses Denn. Ich weiß, so wie ich mal gehört habe, auf der Teenie-Freizeit war das mit dem Thema dieses Dennoch. Denn, aber, ihr müsst mal Bibelstellen lesen, wo immer wieder dieses Aber steht. Ja? Kühn sein. Wisst ihr, wir sind da dazu berufen. Kühnheit heißt für mich mit aufstehen. Und das war dieser Vers, den ich als Beispiel da kurz hatte. Mir kam das, ich war letzte Woche in Tübingen. Da gibt es auf dem Marktplatz von Tübingen eine christliche Buchhandlung. Und da gibt es unten im Keller eine Ausstellung zur NS-Zeit, also in Tübingen, was da alles los war. Und mich hat es echt auch wieder da bewegt, was da in Tübingen, diese Unistadt auch war. Da gab es Untersuchungen, man geht davon aus, dass aus der Kaderschmiede der Universität Tübingen sind NS-Leute hervorgegangen, die für ca. 700.000 ermordete Juden verantwortlich sind. 10%, 6 Millionen geht man davon aus, 10% der ermordeten Juden von der Strategie und wo die Leute nachher positioniert waren, waren mitverantwortlich Leute, die in Tübingen dort an der Uni studiert haben. Und da ist mir das wieder deutlich geworden und da dieser Vers in Obadja, wisst ihr, Kühnheit hat immer etwas mit dem zu tun, Bonhoeffer sagt mal, den Speichen ins Rad greifen, nicht die Dinge auch nur laufen zu lassen. Und es wird deutlich in dieser Stelle in Obadja 11, da heißt es, das ist an Edom gerichtet, eigentlich Edom, Nachfahren Esaus, eigentlich von oder verwandt eigentlich mit den Israeliten. Und das ist Gerichtswort an Edom. Und da heißt es, du hast damals daneben gestanden, als Fremde seine Reichtümer fortschafften und Ausländer durch seine Tore kamen und das Los um Jerusalem warfen. Du warst wie einer von ihnen. Was war ihr Ding? Passiv daneben gestanden. Sie waren nicht aktiv und haben Jerusalems ausgeplündert, sie standen daneben. sind nicht aufgestanden, haben nichts Maul aufgemacht, haben nichts gesagt, wenn man mitkriegt, dass der Nachbar seine Frau verprügelt. Man hält die Klappe, man hält sich raus. Man hält die Klappe, wenn in der Schule jemand weg oder gemobbt wird. Man ist lieber ruhig, wenn Ausländerwitze gerissen werden oder sonst irgendetwas. Oder eben aufkommender Antisemitismus. Leute, da möchte Gott uns berufen, aufzustehen und kühn auch zu sein. Das ist unsere mit einfach Berufung. Und jetzt möchte ich an dieser, jetzt komme ich zu diesem Gedanke, worum es vor allem geht. Wie nehmen wir denn in Kühnheit zu? Was sind denn Wege, dass wir in Kühnheit zunehmen können? Und ich glaube, ganz, ganz viel hängt mit dem zusammen, natürlich, dass ich erkenne zuerst mal, wer ist Gott? Wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein, dass ich ein Verständnis habe? Ich muss, da ist so wichtig, lese deine Bibel, erforsche Gott, lerne noch mehr von ihm, von seinem Wesen. Das wird dein Glauben, deine Kühnheit zunehmen lassen. Aber ich glaube, ein wichtiger Faktor ist diese Gemeinschaft, Leben in Gemeinschaft. Letzten Dienstag waren wir mit 10 Leuten auf dem Marktplatz und haben ein Gebetshaus gemacht auf dem Marktplatz. An diesem Brunnen dort am Marktplatz, oder waren wir 10, 15 Leute. Und die Andrea Kassel hat ihre Gitarre ausgepackt und wir haben angefangen zu lobpreisen, anzubeten. Und ich merke selber in mir, oben im Penthouse, da holt man tief Luft. Ja, und ihr wisst, die Anbetungslieder voller Hingabe. Auf dem Marktplatz, da war dann diese Kneipe drumherum und so weiter, haben schon ein paar Leute geguckt, Leute laufen drumherum. Ja, am Anfang ist es so ein bisschen spärlich irgendwie. Und dann hat es zugenommen. Und dann sind sogar Leute gekommen, Bekannte, wo man dann ins Gespräch gekommen ist, wo wir zum Teil schon für Einzelne beten konnten. Und ich habe gemerkt, ich glaube alleine, gut, es wäre auch vielleicht nicht so eine gute Idee, wenn ich mit der Gitarre alleine da sitzen würde, aber alleine wäre es wirklich schwierig. Aber meine Kühnheit hat dadurch auch zugenommen, dass ich es mit meinen Geschwistern zusammengetan habe. Und da gibt es jetzt eine Bibelstelle, die ich mit euch jetzt dann noch teilen möchte. Hebräer 10. Da gibt es für mich echt so Schlüssel, auch Bibelstelle hinsichtlich Kühnheit. Da heißt es, Hebräer 10, lest es bitte echt mit. Da heißt es, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung, nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Hat dieser Vers auch was mit Kühnheit zu tun? Lasst uns festhalten. Hebräerbrief, das muss man wissen. Dieser Brief ist geschrieben, vor allem an Judenchristen, die in einer Verfolgungssituation waren, die vor herausfordernden Lebenssituationen waren, die echt gerungen haben, die bedrängt worden sind. Und dort sagt der Hebräerbriefschreiber, haltet fest, knickt nicht ein, fürchtet euch nicht, sondern da heißt es dann auch, lasst uns festhalten und nicht wanken. Bleibt standhaft, das hat was mit Kühnheit zu tun. Denn er ist treu, wieder das Denn, auch hier, wie bei Josua. Denn er ist treu, der es verheißen hat. Und dann geht es weiter in diesem Text. Und jetzt kommt Gemeinschaft, dynamische Gemeinschaft und Kühnheit. Was hat es miteinander zu tun? Und lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen oder ermutigen. Und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag des Herrn naht. Also in dem Kontext geht es darum, hold on, haltet fest, wankt nicht. Es gibt Situationen wohl, wo man herausgefordert ist. Und jetzt kommt hier diese dynamische Gemeinschaft mit ins Spiel. Und es fängt an, ihr habt es im Kopf, wir reden über, was hat Kühnheit mit Gemeinschaft, mit lebendiger Gemeinschaft zu tun. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, lasst uns aufeinander Acht haben. So fängt er an. Wisst ihr, das ist genau das Gegenbeispiel, was wir in 1. Mose 4 lesen. als Kain sein Bruder Abel abgemurkst hat und Gott ihn fragt, was ist denn mit deinem Bruder Abel? Was ist die Antwort Kains? Soll ich etwa der Hüter meines Bruders sein? Hebräerbriefschreiber sagt, lasst uns aufeinander Acht haben. Kain, das steht für etwas, für mir ist völlig, gut, Kain wollte auch das verbergen, aber mir ist völlig murks egal, mir ist egal, wie es dem anderen geht. Mir ist egal, ob der andere, wie der gerade drauf ist. Ich lebe mein Ding. Ich komme vielleicht in Gottesdienst, aber ich lebe mein Ding. Mir ist es egal. Und hier sagt der Hebräerbriefschreiber, lasst uns aufeinander Acht haben. Da geht es nicht um Kontrollieren. Das steht vom griechischen Wort her ein Wahrnehmen, ein bewusstes Wahrnehmen, ein Blick. Ich merke selber mir, von mir manchmal, Günne, wie oft hast du so einen Tunnelblick? Dein Ding und du siehst gar nicht mehr, wo Menschen rechts und links neben dir eigentlich dein Zuspruch auch bräuchten. Lasst uns aufeinander Acht haben. Und dann heißt es weiter, und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Anreizen heißt so viel wie anspornen. Das ist der Auftrag von dynamischer Gemeinschaft. Dieses Bild, da kann einer vielleicht nicht mehr richtig. Und dann sind wir herausgefordert, anzureizen, anzuspornen, in Kühnheit ihn wieder zu ermutigen. Das ist mehr als so ein paar, wie sagt man da, so ein Klaps auf die Schulter. Ich weiß nicht, wer von euch Tour de France angeguckt hat. Guckt es jemand an? Ab und zu. Ich finde es so krass, wenn ihr das mal anguckt, wie die da durch die Alpen und Pyrenäen fahren. Und was ich dann super, was immer schön ist zu sehen, wenn die ja völlig eigentlich verausgabt sind. Und dann sind Leute am Straßenrand auf, noch 10 Kilometer. Oder wie auch immer. Ich habe manchmal den Eindruck, wegen dem komme ich die Ochsenwanger Steige nicht hoch, weil keine Leute da sind, die mich anfeuern. Man muss auch ein bisschen trainieren. Ja, aber das ist dieses Bild, da steht einer. Du kannst nicht für ihn Rad fahren, das muss er selber machen. Wir können ja nicht einfach in die Schuhen von anderen treten. Der muss seine Herausforderungen, was er selber meistern, doch mit Gottes Hilfe, er muss diese Wege gehen. Aber es ist ein Unterschied, ob du dich wegdrehst oder ob du mit dabei bist und ihn anfeuerst. Und darum geht es hier, anspornen zur Kühnheit. Das ist lebendige Gemeinschaft, die hier deutlich wird. Daher gehört es absolut miteinander zusammen. Ich habe hier drei Verhaltensweisen in Bezug auf, wie wir Gemeinschaft leben können, in Bezug auch auf Kühnheit. Wir haben drei Dinge. Das eine ist, das habe ich gerade kurz gesagt, wir können einander in Ruhe lassen. Anonymität. Aber das ist keine Gemeinschaft, das ist ein belangloser Club. Das ist nicht Gemeinde Jesu Christi. Das ist ein frommer Haufen, der aber letztendlich, wo nichts sich bewegt, sondern wir sind nicht berufen, einander in Ruhe zu lassen. Ich rufe immer wieder Leute an, die schon länger nicht mehr in die Gemeinde kommen. Und wisst ihr, manchmal denke ich, und es ist vielleicht auch mal dran, dass man dann sagt, okay, dann entscheide dich, ob du weiterbleiben möchtest oder nicht. Aber manchmal denke ich, ich will den Leuten keine Ruhe lassen. Und vielleicht ist das auch tatsächlich mein Hirtenherz. Ja, das mag auch sein. Und Leute brauchen auch manchmal eine klare Ansage. Und das will ich auch immer mehr lernen. Und das sage ich auch den Leuten und sage, hey, du wirst manchmal, wenn du so weiter, ja, dann wundere dich nicht, ja, dass manches so auch in deinem Leben ist. Aber ich will die Leute eigentlich nicht in Ruhe lassen. Biblisch gesehen, und ich glaube, das ist der Heilige Geist auch, der so ein Typ ist, der uns nicht in so einer pseudo-friedlichen Ruhe lassen möchte. Der uns aufstöbern möchte. Wenn was in unserem Leben nicht in Ordnung ist, dann ist das, ich glaube, das macht er immer wieder. Schlimm ist doch, wenn der Heilige Geist sich dann zurückzieht und nichts mehr macht. Sei doch du mal ein Aufstörer für deine Nächsten. Mit Liebe, ja. Schon gut machen. Aber wir lassen uns nicht in Ruhe. Können wir das so ausmachen miteinander? Wir lassen uns nicht in Ruhe, wenn wir das sehen, Menschen um uns herum. Das Zweite, was auch negativ ist, ist eben, wir ziehen uns gegenseitig runter. Da hätte ich ganz kurz zwei Geschichten dazu. Wir ziehen uns, das kann auch Gemeinschaft sein. Ihr kennt diese Story, als das Volk Israel eigentlich ins verheißene Land wollte und dann gab es da diese Riesen und so weiter und dann sind sie zurückgekommen und haben gesagt, bis auf Josua und Kaleb, no way, geht gar nicht, wir können das nicht einnehmen. Und dann ist interessant, dass es dort heißt, 5. Mose 1, blickt Mose nochmal zurück und sagt, das ist der Grund, wieso wir 40 Jahre in der Wüste waren. Unsere Brüder haben unser Herz verzagt gemacht. Ja, so kann man auch Gemeinschaft leben. Sich gegenseitig runterziehen, uns gegenseitig verzagt zu machen, einzustimmen in diese destruktive, depressive Haltung. Es geht eh alles der Bach runter, wir können nichts mehr verändern. Ein anderes Beispiel ist David, als er ins Lager kommt bei der Geschichte mit Goliath. Lest mal nach, 1. Samuel 17. Er kommt in so eine, das ist auch eine verzagte Situation. Da ist keine Kühnheit mehr da, bei keinem Volk Israel. Goliath steht hier und verhöhnt die Schlachtreihen Israels. Und dann kommt der kleine David, der Jüngste, vielleicht, weiß nicht, 16, 17, hat nach Schaf gestunken, bringt der Vesper seinen Brüdern. Und dann sieht er das und versteht es nicht richtig. Und in ihm ist diese Kühnheit. Und wisst ihr, was dann kommt? Sein Bruder Eliab, der älteste Bruder, der hat ein verzagtes Herz. Und was er tut, er ist verzagt, er ist enttäuscht. Er hat keine Hoffnung mehr. Und er, durch seine Aussage, ist es wie etwas, dass er seinen Bruder David mit diesem Geist infizieren will. Er sagt dann, David, halt jetzt endlich deine Klappe. Warum bist du nur hierher gekommen? Spiel dich hier irgendwie nicht so auf. Wärst du doch lieber bei deinem Vater geblieben. Könntest mal nachlesen, 1. Samuel 17. Das ist eine Haltung, wo innere Gemeinschaft, verzagter Geist, da kommt einer mit Kühnheit und die anderen drücken ihn mit runter. Wir müssen immer gucken, in welchem, mit wem verbinden wir uns. Und jetzt rede ich nicht mit Menschen, sind in herausfordernden Situationen. Und da geht es nicht darum, auch mit ihnen zu beten und zu ringen. Aber wenn jemand völlig frustriert, enttäuscht ist, dann braucht er Seelsorge, dann braucht er Hilfe. Und lass es nicht zu, dass er dich infiziert, auch mit dieser Nichtkühnheit, mit dieser Verzagtheit. Oder das Dritte, sich gegenseitig anfeuern. Kommt ihr einfach jetzt nach vorne? Der Hebräerbriefschreiber sagt, lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zu Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen. Lass mich da nur einen Satz sagen. Er sagt es sehr ermahnend. Es gibt wohl schon damals einige, die die Versammlungen verlassen haben. Ja, das sind Gottesdienste, aber das sind auch sich raus isoliert. Man kann vielleicht noch kommen, aber trotzdem innerlich niemand mehr an sich ranlassen. Dies verlassen haben, da steckt es echt ein heftiges Wort drin. Da steckt das Wort drin, wo Jesus am Kreuz gesagt hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist dieses Verlassen hier, dieses Versäumen, das hier zum Ausdruck kommt im Hebräerbrief. Jemand, der sich aus der Gemeinschaft raus isoliert. Leute, jetzt, doch mir geht es darum, dass wir sagen, unsere Versammlungen, unsere Gottesdienste sind für uns nicht optional, sondern das ist etwas, wo wir berufen sind, zusammenzukommen, dass wir dadurch wachsen in der Liebe zueinander, Gott mehr erkennen, aber jetzt im Punkt auf die Predigt heute auch in Kühnheit zunehmen, dass es uns stärkt im Miteinander. Und die Stärkung geschieht nicht nur hier von der Bühne, sondern es geschieht nachher, wenn du im Stehkaffee stehst und mit jemand redest und für ihn betest.